Cyber Heroes, Team Security Talk ohne Blabla. Cyber Heroes ist der Podcast für Cybersecurity Profis. Also genau das Richtige für dich.
Stell dir vor, jemand von deiner Bank läutet dran. Er kennt deinen Namen, deine Adresse und auch deine letzten Einkäufe. Er bittet dich, eine kurze Sicherheitsüberprüfung durchzuführen. Und du gibst ihm vertrauensvoll deine Zugangsdaten. Ist ja schliesslich deine Bank, oder? Solche Social Engineering-Angriffe passieren täglich. Nicht nur privat, sondern auch regelmässig bei Unternehmen. Darum rede ich heute mit dem Florian über Pentests, Security-Checks und darüber, wie KMU sich schützen können. Das ist der zweite Teil von unserer Reihe «Cybersicherheit für KMU». In der ersten Folge haben wir mit einem Reseller geredet, der viele KMU betreut und sich ebenfalls auskennt. Es lohnt sich also, auch dort hineinzuhören. Herzlich willkommen im Studio, Florian.
Hallo, Milena.
Du bist ja im Vorstand von der Allianz Digitale Sicherheit Schweiz. Was machen die dort genau?
Unser Hauptfokus bei der Allianz Digitale Sicherheit Schweiz ist, das sogenannte Cyber-Seal zu bewirtschaften, also das Cyber-Seal-Zertifikat. Wir machen noch unter anderem ein Cyber-Studio, das wir jedes Jahr rausgeben, einen KMU-Leitfaden, den wir gerade aktuell wieder überarbeiten, und Seminar, Konferenzen etc. Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die wir mit der Allianz Digitale Sicherheit Schweiz machen.
Was ist deine Aufgabe dabei?
Ich habe zum einen die Aufgabe als Vorstandsmitglied von der Allianz Digitale Sicherheit Schweiz, den Verein mitzuführen und eine Zukunft zu schaffen für den Verein, und unter anderem als Lead-Auditor für CyberSeal die Audits zu begleiten, zu schauen, dass alle Auditoren ein bisschen die gleiche Linie haben, ein bisschen die gleiche Entscheidungslinie haben. Und das sind sicher meine zwei Hauptaufgaben.
Okay. Falls du da aussen jetzt nicht weisst, was ein CyberSeal ist, zu dem kommen wir nachher noch. Ich habe es im Intro kurz angesprochen gehabt, den Faktor Mensch. Sind unsere Mitarbeiter wirklich das schwächste Glied in der Cybersicherheitskette?
Als Freund der Mitarbeiter versuche ich das immer ein bisschen anders zu formulieren. Das schwächste Glied finde ich ein bisschen fies. Ich finde, sie sind immer die ersten Opfer. Es ist zumindest ein einfacher Weg für Angreifer, über die Mitarbeiter zu gehen. Und vielfach auch einfacher, als irgendwie technisch sich tief Mr. Robot-mässig irgendwo reinzuhacken. Es ist einfacher, das Telefon in die Hand zu nehmen, Social Engineering zu betreiben, ein E-Mail zu schicken. Dementsprechend würde ich sie als die ersten Opfer bezeichnen.
Welche Angriffsarten sind besonders gefährlich für KMU? Abgesehen von jetzt Social Engineering-Angriffen?
Ich würde sagen, am gefährlichsten sind wahrscheinlich nicht updatete Software. Also gerade in dem KMU-Bereich haben wir halt viel, dass Updates nicht gefahren werden. Und dann würde ich ganz klar sagen, ist es gefährlichste Angriff ist Phishing, was halt wieder unter Social Engineering wird laufen. Aber es ist ganz sicher das, was wir am meisten auch zurückgemeldet bekommen von Angriffen, die haben irgendwo mal meistens immer Phishing gestartet.
Welche anderen Schwächen nutzen der Hacker gezielt aus, um in ein Unternehmensnetzwerk hineinzukommen?
Ich würde auch ein bisschen unterscheiden zwischen Massenangriff und gezielten Angriff. Bei dem Massenangriff sind wir wieder beim Thema Updates und Social Engineering. Das ist ganz klar das Hauptthema bei diesen Massenangriffen, wo einfach ein bisschen von den Hackern und Hackergruppen ein bisschen getestet wird. Ah, okay, da hat es Schwachstellen. Wir schauen mal, wo ist die Schwachstelle überall offen. Und bei den gezielten Angriffen, ein riesiges Hauptthema sind auch Social Engineering, aber ganz gezielt auf eine Person, wenn man viele Informationen vielleicht von Social Media herausfindet, aber unter anderem auch physische Sicherheit. Also gerade bei gezielten Angriffen von Unternehmen stellen wir immer wieder fest, dass Türen offen sind, dass PCs nicht gesperrt werden, die Fenster offen sind etc., wo man dann wirklich physisch auch einen einfachen Zugriff auf das Gebäude hat und dementsprechend auch auf die Hardware dort.
Bei diesen gezielten Angriffen nimmt es mich Wunder, wie wird ich von einem Hacker ausgelesen? Wie hat jetzt jemand das Gefühl, ja, also Milena, bei der muss ich es jetzt probieren?
Es fängt eigentlich auch damit an, dass das Unternehmen interessant wird. Dann versuche ich mit meistens, also das machen wir als Sicherheitsexperte, aber das machen auch die Hacker selber mit so einer sogenannten OSINT-Methode, also Open Source Intelligence, versuche ich mal möglichst viele Informationen über das Unternehmen zu gewinnen. Und meistens in dieser aus seiner Recherche fallen mir gewisse Leute auf, die sich vielleicht auf Social Media oder in den Medien etc. äußern. Und so komme ich an Informationen an, die ich nachher nutzen kann. Und darum, es ist jetzt eigentlich das Verhalten, wo, ja, wie man sich öffentlich zeigt, wo einem nachher vielleicht eher zum Opfer macht.
Ich habe es mit dem Loris schon angesprochen. Viele KMU unterschätzen die Gefahr von einem Angriff, weil sie sich selber nicht für ein attraktives Ziel halten. Wie sieht das aus deiner Sicht aus?
Ja, also ich habe das Gefühl, es wird allgemein ein bisschen unterschätzt. KMUs, wie auch zum Teil IT-Dienstleister selber, unterschätzen die Gefahr. Gerade bei Leuten, die meinen, sie bewegen sich im digitalen Umfeld, dort haben wir immer das Gefühl, ja, die haben ja alles im Griff. Die können ja einen Computer bedienen, da können die auch Cybersecurity machen. Und gerade in vielen dieser Fällen wird der Angriffsvektor ein bisschen unterschätzt.
Überschätzt man in dem Fall auch seine eigenen Fähigkeiten ein bisschen?
Kommt des Öfteren mal vor, sagen wir es so. Und das sehe ich gerade auch bei IT-Leuten und IT-nahen Leuten, dass man immer das Gefühl hat, so, man muss alles können. Aber man muss einfach sehen, das ist IT, das ist ein riesiges Feld. Da gibt es so viele verschiedene Sachen. Ich kann ein bisschen programmieren, wegen dem würde ich nicht als Programmierer arbeiten. Ich kann ein Bild bearbeiten, wegen dem würde ich trotzdem nicht Photoshop als Job annehmen. So. Also, und ich glaube, das ist auch wichtig, auch, dass wir als Konsumenten das verstehen, aber dass auch die IT-Leute selber sich das eingestehen, dass man nicht alles muss können. Es gibt für verschiedene Sachen Spezialisten, Experten, und das ist wichtig, dass man die dementsprechend auch dazuziehen.
Und grundsätzlich können wir sagen, muss sich jede Firma bewusst sein über das Risiko und auch damit rechnen, dass es früher oder später Ziel eines Angriffs wird. Ja, auch du, der jetzt zuhörst, du wirst irgendwann zum Ziel. Aber Florian, wie weiss ich als KMU überhaupt, wie es um meine Cybersicherheit steht? Eben, wie angesprochen, selber haben wir ja immer das Gefühl, man hat alles im Griff und man kann alles sowieso am besten. Gibt es vielleicht irgendwie eine Checkliste für KMU, um herauszufinden, was gut läuft bei ihnen und was allenfalls noch fehlt? Quasi wie so ein Risikoprofil.
Also zum einen könnte man natürlich die super Dienstleistung von Loris, die er letztes Mal vorgestellt hat, nutzen. Zum anderen finde ich es einfach ganz wichtig, dass man sich informiert, wenn man die Zeit dafür hat. Und viel wichtiger finde ich, dass man seinen IT-Dienstleister challenged. Und zwar einfach vielleicht ChatGPT fragt und sagt, was sind die 5 wichtigsten Sachen, die ich beachten muss. Und mit denen gehe ich zu meinem IT-Dienstleister und sage, hey, was machst du mit meinem Backup? Was machst du Awareness-Training von deinen Mitarbeitern? Oder wie kann ich meine Leute trainieren? Wie tust du sicherstellen, dass das Microsoft-Update, das vor 2 Wochen gekommen ist, dass ich das drauf habe? Und einfach mal challenge und sich dort auch ein aufs Bauchgefühl verlassen und sagen, hey, die Antwort, die hat mir jetzt nicht so gefallen. Das würde ich jetzt gerne mal genauer anschauen mit deinen IT-Dienstleistern.
Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, am Anfang überhaupt einen passenden IT-Dienstleister zu finden. Da gibt es ja zum Glück ein Cyberseal, das du vorher angesprochen hast, wo die KMU bei ihrer Entscheidung unterstützen kann. Was ist genau das Cyberseal?
Mit dem Cyberseal haben wir ein Zertifikat geschaffen, wo ein Schweizer Standard im Bereich Cybersicherheit für IT-Dienstleister schafft. Das heisst, wir gehen zu IT-Dienstleistern, tun sie überprüfen nach einer Prüfliste, die wir erstellt haben und auch jährlich überarbeitet. Und dann schauen, dass sie einen Schweizer Standard haben. Der Standard wird, wie gesagt, auch jeweils überarbeitet und erhöht. Und sicher interessant ist mir, also wir haben es da nicht alles aus den Fingern gezogen und selber erfunden. Wir haben da von einer ISO-Zertifizierung, wie vom NIST, vom IKT-Minimalstandard, sogar vom BSI, IT-Grundschutz von Deutschland. Wir haben überall wichtige Sachen zusammengezogen und Inputs von Versicherungen, vom NCSC damals, jetzt vom BAX. Das sind alles Inhalte, die wir nehmen, jährlich, und unsere Prüfliste überarbeiten und erweitern.
Okay, also habe ich es richtig verstanden? Ihr könnt euch die Prüfliste jährlich auch aktualisieren, dass ihr eigentlich immer auf dem neuesten Stand sind?
Korrekt.
Okay.
Und das ist natürlich sehr interessant, weil wir auch auf Angriffsvektoren, die jetzt vielleicht auf die Schweiz abzielen, sehr gezielt können reagieren mit Massnahmen, die wir in unsere Prüfliste integrieren.
Und was ist jetzt genau der Vorteil für mich als KMU, einen IT-Dienstleister zu engagieren, der so ein Cyber-Seal hat?
Der Vorteil als KMU, wenn ich weiss, mein IT-Dienstleister hat ein Cyber-Seal, ist, ich weiss, er tut für sich ganz viele Themen, die wichtig sind. Ich würde es als Best Practice für Cybersicherheit in der Schweiz betiteln. Die setzt er um. Und wenn ich es möchte, kann ich die auch für mich als KMU natürlich umsetzen lassen. Aber ich weiss zumindest, der IT-Dienstleister kümmert sich selber darum, dass die Dienstleistung, die er mir anbietet, auch wirklich sicher ist und dem Standard heute entspricht.
Vielleicht interessant für alle IT-Dienstleister, die heute zum ersten Mal von dem Cyber-Seal hören. Wie kommen wir zu dem?
Also am allereinfachsten geht man auf digitalsecurityswitzerland.ch. Das ist unsere Webseite. Und wir sind wirklich sehr transparent. Also auf dieser Webseite findet man von unserem Handbuch über Prüflisten sogar jeweils die aktuell, über die ganzen Kosten und den Ablauf. Es ist alles auf der Webseite vorhanden. Wenn man dort schon alle Informationen findet, kann man sich natürlich einfach online anmelden. Man hat aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Orientierungsworkshop zu besuchen. Der ist online. Geht ungefähr eine halbe Stunde bis 40 Minuten, je nachdem, wie viele Fragen gestellt werden. Und da wird einfach mal das Wichtigste erklärt. Wenn man sich dann immer noch nicht sicher ist und sagt, ja, ich möchte vielleicht noch ein bisschen mehr wissen, auch ein bisschen genauer über Prüflisten, dann haben wir einen Vorbereitungskurs, den führen wir zusammen mit der Altron durchführen. Der geht ungefähr 3 bis 4 Stunden, meistens am Morgen, alle 2-3 Monate ist der. Und dann kann man am Vorbereitungskurs teilnehmen, wo man dann wirklich sehr detailliert auf die Prüfliste eingeht und auch detailliert auf die Fragen nochmal eingehen von den IT-Dienstleistern.
Und wenn jetzt ein IT-Dienstleister das Cyber-Seal hat, du hast ja eben gesagt, ihr könnt eure Vorgaben jährlich aktualisieren. Wie lange ist denn das Cyber-Seal für den IT-Dienstleister gültig?
So, wenn man das Cyber-Seal bestanden hat, ist das 3 Jahre gültig. Es ist nicht so, dass in diesen 3 Jahren nichts passiert. Wir tun das jährlich nochmal mit dem IT-Dienstleister in Kontakt setzen. Dann gibt es einen Teams-Call. Also es ist jährlich so, dass wir in Kontakt stehen. Gibt es einen Teams-Call, man tut sich austauschen über Erneuerungen bei uns, im Cyber-Seal, aber auch, was ist Neues passiert auf der IT-Dienstleister-Seite und tut dort wieder besprechen, wie kann man sich vorbereiten auf das nächste Cyber-Seal. Wenn die 3 Jahre vorbei sind, fängt es wieder von vorne an mit einem Audit, der vor Ort beim IT-Dienstleister stattfindet.
Wenn ich jetzt gerne mit einem IT-Dienstleister, mit einem Cyber-Seal zusammenarbeiten würde, habt ihr irgendein Verzeichnis mit allen, die das Cyber-Seal haben? Oder wie komme ich auf die?
Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Dort sind wir voll transparent. Also sind alle auf unserer Seite aufgeführt. Alle, die ein Cyber-Seal abgeschlossen haben. Und es ist auch ganz wichtig, dass man dort mal vielleicht reinschaut. Vielleicht kennt man ja den einen oder anderen. Oder man sieht jemanden, der im gleichen Umfeld unterwegs ist. Und dass man sich vielleicht mit denen auch mal in Kontakt setzt und sagt, hey, wie ist das bei euch gelaufen? Also es sind alle aufgeführt, Kontaktdaten dort, es ist auch ein kurzer Beschreib über den einzelnen IT-Dienstleister aufgeführt. Alles transparent vorhanden.
Okay. Als nächstes würde ich gerne ein bisschen tiefer eintauchen ins Thema Ethical Hacking und Pentesting. Was ist genau der Unterschied zwischen Ethical Hacking und Pentesting? Oder ist das das Gleiche?
Ich würde es nicht als Gleiche bezeichnen, aber es ist überschneidend. Also fürs Pentesting brauche ich Ethical Hacking Fähigkeiten. Ich würde Ethical Hacking als etwas beschreiben, wo man kann lernen, wo man ein bisschen von der Gedankenwelt muss verstehen. Wie tun ich etwas ethisch machen, wo sehr nahe an der Illegalität ist. Und das ist vielleicht das, wieso man den Begriff Ethical Hacking auch hat. Also all das, was ich als Hacker machen kann, kann ich sowohl illegal wie legal machen. Und dort ist ein bisschen die Unterscheidung vom Ethical Hacking. Das ist wirklich alles ethisch korrekt. Das heisst, ich hacke zwar ein Unternehmen, etwas, was eigentlich illegal wäre in dem Moment. Ich mache es aber ethisch, indem ich einem Unternehmen nachher Bescheid gebe und sage, hey, diese Schwachstelle habt ihr, darum konnte ich euch hacken.
Teilweise ist es ja sogar schon im Voraus abgemacht.
Genau. Das ist eigentlich das Pentesting. Darum würde ich sagen, es hat überschneidende Faktoren. Pentesting ist eigentlich dann, wenn du mir als IT-Dienstleister, als KMU, einfach als Auftraggeberin auf mich zukommst und sagst, hey, ich hätte gerne, dass du mich hackst. Das ist dann der Auftrag, den ich überkomme, den ich ausführe, wo natürlich schon hoffentlich als Auftragnehmer ethisch gehandhabt wird. Das ist ein bisschen der Unterschied vom Ethical Hacking, wo ich unter Umständen einfach, so wie ich jetzt das als Florian Muff, zum Teil als Hobby mache, wo ich ein bisschen Sachen überprüfe, die ich einfach im Internet machen kann. Mhm. Und dort verhalte ich mich einfach ethisch verhalten. Und früher, als ich noch Pentest gemacht habe, da haben mich Unternehmen beauftragt, um sie zu hacken.
Wie läuft denn so ein Pentesting ab? Du kennst dich ja auch damit aus, so vom Auftrag bis zum Abschluss. Wie kann man sich das vorstellen?
Es ist viel unspannender, als es in den Hollywood-Filmen aussieht. Das kann ich euch erzählen. Es fängt zuerst mal damit an, dass man also klar einen Auftrag überkommt, aber vor allem dann auch einen Scope festsetzt. Und gerade der Scope, der ist immens wichtig, weil wenn, ich sage jetzt, irgendein Unternehmen zu mir kommt und sagt, sie wollen pentestet werden, dann möchten sie ja in dem Moment trotzdem weiterarbeiten können. Das heisst, ich muss sicherstellen, dass ich das Unternehmen so hacke, dass sie nicht lahmgelegt sind. So machen, dass auch kein Schaden entsteht. Das ist natürlich immer das Hauptziel. Und ich möglichst viele Ergebnisse daraus herauskomme. Was sicherlich die Herausforderung ist, abgesehen davon, dass ich ihr System nicht zerstöre, ist, dass ich möglichst viel erreiche in möglichst wenig Aufwand. Das Budgetthema ist immer ein Thema, egal wie gross Firmen sind. Und das ist sicher etwas, was ja, in dem Scope-Thema wichtig ist, aber auch allgemein als Pentester, dass man möglichst schnell vorwärts kommt. Thema KI mit Automatisierung etc. spielt auch immer eine grössere Rolle. Dass man möglichst viel automatisiert, möglichst nur noch das manuell macht, was man muss. Und das ist sicher etwas, was heute eine grosse Rolle spielt. Und sagen wir, wenn man mal den ganzen Rahmen festgelegt hat, dann geht es eigentlich darum, dass man den ganzen automatisierten Prozess startet. Man schaut mal von außen, was gibt es für Schwachstellen, was wird für Software eingesetzt. Finde ich da, was ist das für eine Firewall? Was finde ich für Informationen über die Mitarbeiter vielleicht? Sind sie auf Social Media, posten immer, wo sie sind. Ich sehe, wo sie gehen, zu Mittag essen. Es gibt verschiedene sagen wir, Aktionen, die man dort machen kann und verschiedene viel Zeit, die man investieren kann. Es gibt auch verschiedene Arten von Pentesting. Also ich kann mich jetzt nur auf die technischen Komponenten konzentrieren und sagen, okay, ich möchte jetzt nur irgendwie das Netzwerk hineinkommen, indem ich eine Firewall ausnutze, indem ich eine Schwachstelle von einem System ausnutze. Oder ich nehme auch eben das Physical Pentesting, wo ich zum Beispiel schaue, komme ich in das Büro rein, kann ich einen manipulierten USB-Stick irgendwo platzieren im Kaffeeräumchen oder eben ich weiss, die gehen immer in den gleichen Dönerstand über, gehen essen und lasse dort mal einen USB-Stick liegen. Oder ich schicke ihnen ein Werbegeschenk, das aussieht wie ein iPhone-Ladekabel, das ich manipuliert habe. Es gibt verschiedene Arten, wie ich in dem Pentesting fortfahren kann.
Also jeder Bösewicht aus dem Hollywood-Film wäre jetzt absoluter Fan von dir. Ja. Mit diesen fiesen Tricks.
Ja, es ist auch so, dass meistens Geschäftsführer Fans sind und IT-Chefs finden mich dann gar nicht lustig, weil ich alles auspacke. Aber das, man muss auch sehen, es gibt viele verschiedene Wege und darum eben der Scope und Budget spielt alles immer ein bisschen drin rein. Aber es ist eigentlich so das, man versucht zuerst mal vieles automatisiert zu machen und dann über verschiedene manuelle Wege irgendwie einen Zugriff in das System hineinzukommen.
Wie reagieren die Leute erfahrungsgemäss, wenn jetzt das Pentesting durchgeführt hast, und du zu denen gehst und ihnen sagst, dass du innerhalb weniger Minuten alle Admin-Rechte bekommen hast?
Also, ja, sind wir wieder bei den gleichen. Die IT-Chefs finden es selten lustig. Und der Geschäftsführer denkt sich immer, wow, Hollywood. Aber am Schluss, also wenn die Gemüter sich wieder ein bisschen beruhigt, dann sind eigentlich alle froh. Weil am Schluss haben alle das gleiche Ziel und das ist, sicherer zu werden. Und das ist auch der Hauptgedanke, wieso man einen Pentest macht. Wieso man sich überhaupt mit diesen Security-Themen auseinandersetzt, ist, um sicherer zu werden. Und das ist der einzige Grund, wieso man das alles macht und auch versucht, mit möglichst vielen Handlungsempfehlungen zurückzukommen und zu sagen, hey, die und die Punkte, da hättet ihr das verhindern können. Aber es gibt natürlich oft, dass ja, in einem ersten emotionalen Moment die einzelnen Leute das nicht so lustig finden. Weil es, ja, man hat natürlich etwas aufgezeigt, was man vorher nicht angeschaut hat.
Ich gehe jetzt wieder zurück zum Anfang. vielleicht auch da haben die Leute das Gefühl gehabt, sie haben alles im Griff und sie können alles. Und da wird ihnen gezeigt, dass man eben vielleicht doch nicht alles im Griff hat.
Ich glaube, man muss zu so einem Thema auch die Emotionen ein bisschen rausnehmen. Mhm. Versuchen, wirklich das Ziel im Auge zu behalten und sich da nicht selber betüpfelt fühlen. Weil, das sind wir wieder beim Thema, das ich vorher schon angesprochen habe, wir sind alle nicht 100% Spezialisten, nur weil das Thema IT da ist. Versuchen alle einander zu unterstützen und am Schluss das Ziel zu erreichen, besser zu sein und hoffentlich nie angegriffen zu werden oder zumindest, dass der Angriff nicht positiv verläuft für den Angreifer. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man das wirklich versteht. Es ist immer ein bisschen ein Drahtseilakt, wenn man als Externe zwischen dem IT-Dienstleister und einem KMU muss vermitteln. Aber im Grossen und Ganzen ist es ein Spiel, das wirklich auch Spass macht. Ja.
Cool. Gibt es vielleicht noch ein besonders überraschendes Ergebnis von einem Pentest, das du uns noch erzählen kannst?
Also ich kann vielleicht sagen, überraschend von den Audits, die ich mache mit dem Cyber-Seal, weil ich mache sehr viele Audits jedes Jahr, ich glaube jetzt das fünfte Jahr in Folge. Und was mir immer wieder auffällt, ist das Thema physische Sicherheit. Mhm. Ist so ein Thema, das geht gerne vergessen. Also ich bin wirklich schon viel zu angemeldeten Terminen gekommen und dann bin ich allein im Büro hineingestanden. Da ist niemand da gestanden. Dann habe ich links rübergeschaut, sind noch Computer nicht gesperrt gewesen. Und ich meine, ich bin angemeldet als Auditor für Cybersicherheit. Das wundert mich immer wieder. Also das Thema physische Sicherheit ist wirklich ein Thema, das geht manchmal vergessen, sogar bei den Unternehmen. Die schliessen die Audits top ab. Also die haben top technisch alles auf Gold-Level, sage ich mal. Aber die Türen vorne ist einfach nicht geschlossen. Oder es ist einfach niemand am Empfang. Oder ja, das sind einfach, die Fenster sind offen am Abend etc. Das Thema physische Sicherheit überrascht mich immer wieder.
Wie oft entdeckt ihr die schwerwiegende Sicherheitslücke?
Wir entdecken nicht oft schwerwiegende Sicherheitslücken im System. Das ist etwas, was mich immer wieder erfreut. So das Thema Updates wird auch von IT-Dienstleistern oft ernst genommen. Oft, ich sage immer oft. Es gibt Einzelne immer wieder, die es offen lassen, aber man muss auch am Baxter das Krönchen binden und am NCSC mit der Vorarbeit, die sie geleistet haben. Sie schauen in der Schweiz schon unglaublich darauf, dass schwerwiegende Sicherheitslücken, die bekannt sind, geschlossen werden. Also, ich weiß nicht, ob wir die Geschichte schon mal gehört haben, aber das Bax verschickt auch eingeschriebene Briefe, um KMUs und IT-Dienstleister aufmerksam zu machen auf schwerwiegende Sicherheitslücken.
Okay.
Darum muss ich sagen, da haben wir vielleicht ein bisschen Glück in der Schweiz, das wird ernst genommen. So wirklich schwerwiegend bekannte Sicherheitslücken finden wir jetzt nicht mega oft.
Schön.
Ja, finde ich auch, ja.
Zum Schluss noch von dem ganzen Pentesting. Wie kann man die Ergebnisse, die es daraus gibt, in die langfristige Sicherheitsstrategie verankern?
Ich glaube, für eine langfristige Sicherheitsstrategie ist es wichtig, dass man versteht, dass sich viel ändert. Das hat auch Loris gesagt, auch wir machen das mit unseren Prüfliste. Es ist wichtig, dass man versteht, dass man Sachen aktualisieren muss. Man muss sie überarbeiten. Man sollte eigentlich alles, was man irgendwie macht, am besten jährlich nochmal anschauen, ob jetzt das Firewall-Rules sind, ob jetzt das ein Test ist, den man letztes Jahr gemacht hat, ob das der Notfallplan ist, was einmal wieder ein riesiges Thema ist. Man sollte Sachen aktualisieren. Und ich glaube, das ist ein Thema, das bleibt zu viel liegen. Dass man Sachen, ja, die habe ich einfach mal gemacht und ich hoffe, sie funktionieren dann, wenn ich es brauche. Mhm. Und das, ich glaube, das ist etwas, was man verstehen für eine langfristige Strategie, ist es wichtig, dass wir Sachen anschauen, aktualisieren, überarbeiten, simulieren, testen, immer und immer und immer wieder. Egal, ob jetzt das ein Backup-Plan ist, ob das ein Notfallplan ist, alles Mögliche sollte man immer wieder anschauen und nicht einfach liegen lassen.
Zum Ende der heutigen Folge habe ich noch zwei abschliessende Fragen an dich. Welche einfachen Tools oder Dienstleistungen könnte KMU nutzen, um sicherer zu werden?
Das ist vielleicht ein bisschen eine komische Antwort, aber ich finde LinkedIn als Tool wenn man sich mit den richtigen Leuten vernetzt, dort und ihnen folgt, oder einem Inside IT oder auf Google eine gute Alarmierung macht für Themen wie Cybersicherheit und sich konzentriert auf die News, die man dort überkommt, kann man ganz, ganz viel erreichen, weil es wird sehr viel öffentlich teilt. Das ist schön in der IT und das ist vor allem schön im Bereich Cybersecurity. Es gibt viel, sagen wir, Open Source an Infos, an Frameworks, zum Teil auch an Tools, wo man gratis kann nutzen und sehr, sehr viel erreichen. Aber ich glaube, also ein Tool, das ich wirklich mega cool finde und wo auch viel austauscht wird, ist LinkedIn. Ich finde, das ist auch etwas, das man durchaus beanspruchen sollte, weil es hat viele gratis Infos dort.
Wie kann man Cybersicherheit als festen Bestandteil auch in der Unternehmenskultur etablieren? Eben, dass man lernt, ein PC wird gesperrt, die Türen wird geschlossen, all so Sachen.
Was ich wirklich empfehlen kann, ist, dass man nicht denkt, das ist nur ein Thema für die IT, sondern dass man das ganze Unternehmen zusammennimmt. Ob man jetzt da ein Awareness-Tool hat oder sagt, ich mache einen Newsletter, macht einfach etwas Cooles. Macht von mir eine Veranstaltung, wo ihr einen Hacker einladet, der einfach mal zeigt, hey, wie einfach habe ich ein Phishing-E-Mail gemacht, wie einfach kann ich etwas hacken, wie einfach kann ich eine Webseite klonen, etc. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das regelmäßig machen und man erreicht so viel mehr als mit irgendwelchen langweiligen Online-Schulungen, wo die Leute einfach nur abklicken, weil sie es abklicken müssen.
Ja.
Etwas Cooles machen erreicht man mehr als nur, wenn man es muss machen. Und das ist wirklich etwas, über all die Jahre, wo ich in diesem Bereich unterwegs bin, habe ich gemerkt, wenn man den Leuten zeigt, wie es wirklich ist, wie einfach gewisse Sachen ist, erreicht man sie mega, mega gut. Was ich auch eine gute Idee finde, immer wieder, ist, ich habe letztens einen IT-Dienstleister geprüft und die machen monatlich eine Sitzung, das ist jetzt ein kleiner IT-Dienstleister, da geht das, die machen monatlich eine Sitzung und jedes Mal muss ein anderer Mitarbeiter eine halbe Stunde ein Thema aussuchen, das er vorstellt. Sie sagen, es wäre cool, wenn er etwas zur Cybersicherheit macht, muss nicht sein. So wie ich jetzt das von Ihnen verstanden habe, kommt es so oft vor, dass einer einen Hack vorzeigt, dass die sich inzwischen gegenseitig challengen, wer den coolen Hack kann vorzeigen. Die haben das inzwischen so verinnerlicht, dass eben in der monatlichen Sitzung, also die sind jetzt wirklich aware, weil die denken sogar während dem Monat nur daran, hey, was können wir noch Cooles vorzeigen. Und das ist ein bisschen das, was man muss erreichen muss. Es ist cool, einen Flyer irgendwo aufzuhängen, das wird nicht lang halten. Es ist cool, ein Video irgendwo zu zeigen, das wird auch nicht lang halten. Man muss die Leute auf eine Journey mitnehmen und sie begeistern für das Thema.
Danke vielmals, Florian.
Herzlichen Dank.
Das war es für heute. Willst auch du dein KMU absichern? Meld dich bei uns. Wir und unsere kompetenten IT-Partner helfen dir bei allen Fragen rund um Cybersecurity. Du erreichst uns unter cyberheroes@infinigate.ch. Und bevor jetzt deine Podcast-App zumachst, empfehle uns doch weiter an deine Freunde, Familie und alle ITler in deinem Umfeld. Schön, bist auch heute wieder dabei gewesen. Tschüss!
Cyber Heroes, ein Podcast von der Infinigate. Folge uns, damit du keine Folge verpasst.